Deutschlandfunk. Streitkultur.
Guten Tag, im Studio begrüßt Sie Burkhard Schäfers. Ist doch heute so, dass sich viele darauf geeinigt haben, dass die Kirche böse ist, total von gestern. Und unsere Welt eine bessere wäre, wenn man diese absurde Erfindung verlogener weißer Männer endlich abschaffen könnte. Dieser Satz stammt von einem unserer beiden Gäste heute. Wir haben ihn eingeladen in die Streitkultur zur Frage, brauchen wir die Kirche noch? Der Gast heißt Tobias Haberl. Er ist Journalist beim Magazin der Süddeutschen Zeitung und Buchautor. Er hat Latein, Germanistik und Anglistik studiert. Tobias Haberl, geboren 1975 im Bayerischen Wald, ist katholisch aufgewachsen. Vor kurzem hat er im SZ-Magazin einen Essay geschrieben, der Titel »Unter Heiden«, über das verwirrende Gefühl, als gläubiger Mensch nicht mehr verstanden zu werden. Hallo Herr Haberl, willkommen hier im Studio in München.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Und bei uns ist auch Carmen Wegge, SPD-Bundestagsabgeordnete und Künstlerin und Juristin. Carmen Wegge ist 1989 im Ruhrgebiet geboren und als Jugendliche in die Nähe von München gezogen. Sie hat Jura studiert und tourte auch als Poetry-Slammerin. Als Erwachsene ist sie aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Seit 2021 ist sie für den oberbayerischen Wahlkreis Starnberg-Landsberg im Bundestag und sie ist Sprecherin des Arbeitskreises Säkularität und Humanismus in der SPD. Hallo, willkommen Frau Wegge.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Eine Info vorneweg, diese Sendung ist aufgezeichnet und wir eröffnen mit einem Pro und Contra, je eine Minute für Sie beide. Herr Haberl, warum brauchen wir im Jahr 2023 die Kirche noch?
Ich finde, ohne die Kirche, ohne den Glauben sowieso, aber auch ohne die Kirche würden wir in einem kälteren Land leben. Zum einen haben wir die frohe Botschaft zu verkünden, das soll auch hier nicht vergessen werden, die Botschaft von Erlösung, Auferstehung Jesu Christi, das können sich viele ja gar nicht mehr vorstellen, aber das ist der Kern des Glaubens und auch die Botschaft, die die Kirchen vermitteln und an die sie uns erinnern. Zum anderen, auch ganz pragmatisch gesprochen, wird für mich die Kirche zusehend über so Signalwörter wahrgenommen, nur noch negativ von vielen Leuten, wie Missbrauch, wie Zölibat, wie Unterdrückung, Diskriminierung von Frauen. Das sind alles wichtige Themen, über die gesprochen werden muss. Aber man vergisst die positiven Seiten der Kirche, also wo sie in die Gesellschaft hineinwirkt, durch kirchliche Kitas, kirchliche Hospize, durch Pflege, durch karitative, seelsorgerische Tätigkeit. Und das alles würde natürlich wegfallen und ich glaube daran, dass die Kirche auch heute noch in einer zunehmend säkulareren Gesellschaft eine ganz wichtige Säule für den Zusammenhalt einer Gesellschaft darstellen kann.
Dankeschön, Tobias Haberl. Frau Wegge, jetzt die Frage an Sie. Warum geht's auch ohne Kirche?
Also für die meisten Menschen in Deutschland geht es im Jahr 2023 ohne Kirche. Also zumindest die Mehrheit der Menschen in Deutschland sind nicht mehr Mitglied einer christlichen Kirche. Und ich glaube, dass die Welt nicht unbedingt kälter wird ohne Kirchen. Denn wir haben, auch wenn man nicht religiös ist oder nicht mit christlichen Werten aufgewachsen ist, trotzdem andere Werte, demokratische Werte, ethische Werte. Und dazu gehört auch Nächstenliebe. Das ist nicht was Kirchen für sich gepachtet haben. Das heißt, ich persönlich denke, dass die Kirchen, obwohl sie immer mehr an Repräsentanz in der Gesellschaft eigentlich verlieren, an total vielen Stellen Vorteile haben, die sie nicht mehr haben sollten. Also wenn eine Kirche zum Beispiel mit 1% an einem Kindergarten beteiligt ist, warum gilt dann dort noch das kirchliche Arbeitsrecht oder 1% an einem Krankenhaus und dann dürfen da keine Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden? All das sind Dinge, wo ich mir denke, da ist die Macht der Kirchen nicht mehr abgebildet in der Realität, wie sie wirklich bei uns verankert ist in der Gesellschaft.
Vielen Dank auch Ihnen, Frau Wegge. Und ich frage gleich nach. Im Koalitionsvertrag Ihrer SPD mit Grünen und FDP kommt das Wort christlich gar nicht mehr vor. Anders war es noch in früheren Koalitionspapieren. Da war etwa von der christlichen Prägung unseres Landes die Rede. Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt nicht mehr so viele Kirchenmitglieder. Sind diese Mitglieder hierzulande nur noch eine Randgruppe?
Natürlich nicht. Also ich persönlich vertrete die Meinung, dass jeder Mensch glauben kann, was er oder sie möchte. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass es inzwischen also der christliche Glaube nicht mehr ausschlaggebend ist für die Interessen, die vertreten werden. Und wir haben ganz viele christliche Themen tatsächlich im Koalitionsvertrag, das Ablösung der Staatsleistungen, das Abschaffen vom kirchlichen Arbeitsrecht. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, jeder Mensch, der sagt, er glaubt christlich, das ist vollkommen okay für die gesamte Fortschrittskoalition.
Herr Haberl, fühlen Sie sich manchmal als Teil einer Randgruppe?
Ich habe das ja in dem Text beschrieben, den Sie eingangs erwähnt haben. Ist vielleicht ein bisschen überzogen und pointiert dargestellt, aber ich merke schon, auch als zum Beispiel Redaktionsmitglied bei der Süddeutschen Zeitung, die traditionell kirchenkritisch eingestellt ist, wo ich von vielen Kolleginnen und Kollegen umgeben bin, die mit Kirche oder sogar Glaube überhaupt nichts anfangen können, wie man teilweise als Sonderling betrachtet wird, als jemand, der die Segnung der Aufklärung offensichtlich noch nicht empfangen hat und den man eher so duldet oder belächelt. Und ich kann mich teilweise darüber amüsieren und manchmal ärgere ich mich aber auch einfach, weil ich mich bisweilen auch in eine Ecke gestellt sehe oder ungerecht behandelt gefühlt sehe von Menschen, die ja sonst sehr für Toleranz, Diversität und so weiter eintreten. Und manchmal habe ich den Eindruck, das wird aber sehr nur bestimmten Randgruppen oder Minderheiten zuteil. Und da ich jetzt auch einer Minderheit angehöre, was vielleicht gar nicht schlecht ist übrigens, dieses Gefühl, mal eine Minderheit zu sein, da kann man dann anderen vielleicht nachempfinden. Aber da hat sich doch einiges wahnsinnig gewandelt, also mit allen möglichen positiven und negativen Konsequenzen.
Vielleicht lassen Sie uns mal ein bisschen über dieses Bild sprechen, Herr Haberl. Sie sind Journalist beim Magazin der Süddeutschen Zeitung und wenn jetzt die SZ oder auch andere Medien, auch der Deutschlandfunk über Kirche berichten, dann geht es häufig um diese Schlagworte: Missbrauch, Diskriminierung von Frauen, empörende Bischofszitate. Treffen wir als Journalisten denn damit die kirchliche Wirklichkeit? Das wäre auch eine Frage an Sie beide. Oder transportieren wir ein Zerrbild? Frau Wegge, vielleicht fangen Sie an.
Also ich frage mich tatsächlich, also ob nicht Kirchen überrepräsentiert sind in Medien. Also beim Deutschlandfunk wird, glaube ich, auch oder auch in anderen Radiosendern wird dann auf einmal irgendwie ein Beitrag der evangelischen Kirche, ein Beitrag der katholischen Kirche. Und ich frage mich, mit welchem Recht eigentlich noch? Oder dann sind die Kirchen sehr stark vertreten in den Rundfunkräten. Und ich frage mich, wo sind denn die säkularen Vertreterinnen und Vertreter aus unserer Gesellschaft? Das sind eher die Fragen, die ich mir stelle, wenn ich über Kirche, Religion und Medien nachdenke.
Also ich finde Kirche und Glaubensthemen in den Medien überhaupt nicht überrepräsentiert, weil ich eben daran glaube, was Sie vorhin gesagt haben. Wir sind christlich geprägt und ich will, dass diese Prägung nicht vollständig verschwindet, weil ich glaube, dass sie wichtig ist, um bestimmte, wir werden ja nachher vielleicht über gesellschaftspolitische Themen wie Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch und so weiter sprechen, dass da vielleicht sogar eine nicht lebbare, eine sehr radikale Position wenigstens da ist als Orientierungshilfe. Mich stört, dass die negativen Seiten betont werden. Ich finde es wichtig, dass über den Missbrauch berichtet wird, über die Vertuschung, dass über Ungerechtigkeit in der Kirche geschrieben wird und aufgedeckt wird, auch hart aufgedeckt wird. Auf der anderen Seite fällt mir ein bisschen zu sehr unter den Tisch, was ich als die positive Seiten des Glaubens und der Kirche betrachten würde. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Darüber wird mir zu wenig berichtet und deswegen auch dieser Essay.
Jetzt ist ein Thema schon angesprochen worden, nämlich das Thema Schwangerschaftsabbruch. Theologinnen und Theologen setzen sich ja für den Schutz des Lebens ein. Sie warnen vor ethischen Dammbrüchen, heißt es da manchmal. Brauchen wir als Gesellschaft die Kirche vielleicht als Korrektiv in ethisch schwierigen Fragen?
Dem würde ich widersprechen. Ich glaube, die kirchliche Perspektive ist eine Perspektive, die man immer mithören muss, wenn man sagen will, man möchte ein gesamtgesellschaftliches Bild haben. Aber ich sehe die Kirche da nicht als Korrektiv, weil die Kirche nicht ausbalancierte Positionen vertritt. Also ich sehe das eher als Juristin, das ganze Thema. Und als Juristin versucht man immer, verschiedene Rechte, die widerstreiten, in Einklang zu bringen, in ein Verhältnis zu bringen. Und aktuell ist es beim Schwangerschaftsabbruch eben so, dass wir ein Missverhältnis haben. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau ist durch die Strafbarkeit deutlich geringer gewichtet als der Schutz des ungeborenen Lebens. Und deswegen ist es aktuell die Aufgabe, darüber zu diskutieren, wie kann man diese zwei Rechte in ein Verhältnis miteinander bringen, was nicht heißt, dass man das ungeborene Leben nicht schützen muss, aber auch das Recht der Frau muss auf eine gewisse Art und Weise geschützt werden. Und so funktionieren dann die Diskussionen. Da ist dann der christliche, ich würde nicht kirchliche, sondern christliche Beitrag sagen, ein wichtiger Baustein in der Perspektive, aber keiner, den ich als Korrektiv wahrnehme.
Also wenn wir über sowas wie Schwangerschaftsabbrüche sprechen, das sind natürlich radikale, sehr rigide Positionen der Kirche. Ich bin persönlich überhaupt kein Abtreibungsgegner. Ich halte die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs, dass es die gibt, für richtig und wichtig. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn die Kirche sich da ganz zurückzöge aus diesen Debatten und wenn diese Positionen nach und nach fallen, dass eben ein Ungleichgewicht entsteht zwischen dem, was Sie vorhin gesagt haben, zwischen dem der Selbstbestimmung der Frau und dem Schutz des ungeborenen Kindes, weil man natürlich schon sieht, ich bin selbst, komme aus einer Familie, wo es zwei behinderte Menschen gibt. Ich kenne die, ich liebe die. Und wenn man sieht, mit welcher Selbstverständlichkeit Down-Syndrom, Diagnosen inzwischen abgetrieben werden und so, da muss ich gar nicht mal Katholik sein oder Christ sein. Einfach nur als Mensch habe ich da ein Unbehagen, wenn ich dran denke, wohin geht eigentlich die Entwicklung, wenn keiner mehr daran erinnert, was wir da eigentlich tun, wenn wir einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, dass das Herz eines Kindes in der 5., 6. Woche schlägt, dass da ein Leben geboren würde, wenn wir nicht eingreifen. Ich weiß, wie problematisch das ist. Ich glaube, auch die Frauen machen sich das nicht zu leicht. Ich habe nur Angst davor, wirklich vor einem Dammbruch, dass irgendwann alles gemacht wird, was möglich ist. Und das halte ich nicht für gut.
Da würde ich gerne einhaken, weil ich finde, gerade bei dem Thema kann man bei der Kirche ganz gut sehen, wie da die Strukturen sind. Zum Beispiel die evangelischen Frauen sprechen sich für eine Streichung vom 218 aus dem Strafgesetzbuch aus. Der BDKJ, also die Jugendorganisation der katholischen Kirche, hat sich damals für eine Streichung vom 219a aus dem Strafgesetzbuch ausgesprochen. Das war das Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Deswegen weiß ich gar nicht, wenn die gläubigen christlichen Frauen in dieser Gesellschaft entscheiden würden, dann wären sie wahrscheinlich genau auf meiner Seite und würden trotzdem, eben weil sie wissen, dass Frauen sich das alles andere als einfach machen, wenn sie sich für einen Abbruch entscheiden, vielleicht dann auch einfach anders sehen.
Es ist auch schwer für mich als Mann, der noch dazu keine Kinder hat, dazu Stellung zu nehmen, ohne sofort als Theoretiker zu gelten. Ich kann sehr gut mitgehen mit der Streichung des 219a. Ich finde, jede Frau muss das Recht haben, so einfach wie möglich Zugang zu Informationen, zu Beratung und so weiter bekommen zu können. Auf der anderen Seite halte ich diese Beratung eben auch gut, dass sie verpflichtend ist. Also ich, ob der 218 gestrichen werden muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin kein Jurist. Mir ist nur sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Gesellschaft nicht die Idee davon verliert, was da gemacht wird. Und wenn ich manchmal Leute darüber sprechen höre, in welchem Jargon, wo dann so ein Schwangerschaftsabbruch fast wie mit so einer regulären Eingriff gleichgesetzt wird, dann merke ich jedes Mal wieder, wie ich erschrecke. Und das gilt es eben zu verhindern.
Es gibt auch viele Kirchenmitglieder, die sagen, Kirche ist mittlerweile völlig aus der Zeit gefallen. Also muss Kirche nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen näher an den Zeitgeist ranrücken?
Kirche muss näher an den Zeitgeist ranrücken. Wenn sie es nicht tut, erstarrt sie, wird eine radikale Totalopposition. Das kann nicht im Sinne der Kirche sein. Sie will ja zu den Menschen wirken. Sie will ja ihre Botschaft an die Menschen bringen. Aber ich glaube, dass sie es vielleicht nicht in der Geschwindigkeit und nicht in der Radikalität tun muss, wie manche Kirchenkritiker es fordern. Kirche denkt in anderen Zeiträumen. Ich habe Verständnis, wenn es ein bisschen langsamer geht, als manche sich das wünschen, und habe Verständnis, wie kompliziert dieser Vorgang ist. Also gleichzeitig irgendwie ein Mysterium zu bleiben, eine Offenbarung, eine Transzendenz auch in der Botschaft habend, aber eben auch, und das ist ganz wichtig, eine vertrauenweckende, vertrauenwürdige Institution zu sein, die auch mit an säkularen Maßstäben sich messen lassen muss.
Der Journalist und Katholik Tobias Haberl und die Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge, ausgetreten aus der Kirche, sind zu Gast in der Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk. Und unsere Frage heute heißt: Brauchen wir die Kirche noch? In einigen Tagen findet der Evangelische Kirchentag in Nürnberg statt. Eine 5-tägige Großveranstaltung mit einiger politischer Prominenz, maßgeblich finanziert durch Millionen Zuschüsse von Bund, Land und Stadt. Eigentlich soll der Staat sich ja weltanschaulich neutral verhalten. Steht so ein Kirchentag im Widerspruch zu diesem Neutralitätsgebot?
Also ich finde es nicht ganz so gut, wenn das vom Staat finanziert wird. Ich kann es aber verstehen, dass das gemacht wird, weil die kirchliche Prägung unseres Landes, die kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren. Die ist da und geschichtlich gesehen wird sie immer da sein. Ich finde aber schon, dass man sich Folgefragen stellen muss. Was wird dann nicht finanziert? Was sollte man dann vielleicht auch finanzieren? Und ganz grundsätzlich muss, finde ich schon, unser Staat nochmal darüber nachdenken, wie es eigentlich sein Verhältnis zu den Kirchen definiert. Wir, zum Beispiel haben wir ja die Staatsleistung, das ist ein Verfassungsauftrag, der steht bei uns im Grundgesetz, dass wir die ablösen. Also dass wir uns diese Abhängigkeit von Kirche und Staat trennen und das haben wir in 200 Jahren jetzt, glaube ich, nicht geschafft. Ja, und genau deswegen, glaube ich, muss man grundsätzlich die Frage stellen.
Also ich persönlich werde jetzt zum Beispiel beim Kirchentag nicht anwesend sein. Das ist nicht die Art, wie ich meinen Glauben lebe. Ich freue mich aber, dass es diese Veranstaltungen gibt. Wir haben keine Staatskirche, das ist gut so. Wir sind ein säkularer Staat. Trotzdem gibt es, wir sind kein laizistischer Staat. Es gibt Verbindungen, es gibt Kooperationen zwischen Staat und Kirche, was ich gut finde und unterstütze im schulischen Bereich, universitären Bereich. Ich habe es vorhin angesprochen, Kirchen, Krankenhäuser, kirchliche Hospize, Kindergärten und so weiter. Für mich ist sowas okay, wenn es staatlich gefördert wird. Wir fördern, unterstützen ja alles Mögliche. Warum nicht auch so ein Event, wo Gespräche, Begegnungen zwischen Politik, Kirche, gesellschaftspolitischen Vertretern stattfinden können? Also wir treffen, Politiker treffen auch Wirtschaftslobbyisten und CEOs. Warum nicht auch Kirchenvertreter? Ich glaube, das sind Momente, wo Begegnungen, wo Kooperation, wo Verständnis stattfinden kann, wo sich eine Gesellschaft manifestieren kann.
Treffen Politikerinnen und Politiker aber vielleicht zu häufig Kirchenleute?
Tatsächlich beschwert sich die Kirche aktuell darüber, dass sie so zu wenig getroffen wird, dass das immer mehr abgenommen hat. Also ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange im Bundestag, erst seit anderthalb Jahren habe ich schon Zuschriften bekommen von Bischöfen zum Beispiel, die sich zum Austausch treffen wollten und so. Ich habe das nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, eigentlich keinen Anknüpfungspunkt für mich sehe und theoretisch auch thematisch bezogen keinen Anknüpfungspunkt habe. Und die beschweren sich aktuell, also die wünschen sich mehr Einbindung, aber ich glaube, genau da sieht man halt eben auch die Entwicklung, die unsere Gesellschaft nimmt. Immer weniger Menschen sind in der Kirche. Jetzt ist es inzwischen eine Minderheit, die in der christlichen Kirche ist. Dass auch gar nicht mehr so viele Politikerinnen und Politiker das politische Bedürfnis sehen würden, sich mit KirchenvertreterInnen zu treffen.
Und Herr Haber, Sie haben unter anderem auch den Bildungsbereich angesprochen. Das ist jetzt natürlich Sache der Länder zum Beispiel, wie Religionsunterricht ausgestaltet wird. Aber ganz allgemein gehört Religionsunterricht in die Schulen. Frau Wege schüttelt schon den Kopf. Herr Haber ist noch zurück.
Ach, ich denke an meinen Religionsunterricht zurück. Und ich habe es vorhin erwähnt, wir leben in einem christlich geprägten Land. Unsere Kultur, unser ganzes Selbstverständnis, unsere Identität, selbst unsere Politik ist jahrhundertelang davon geprägt. Ich finde, man sollte Kindern zumindest die Chance geben, sich damit auseinanderzusetzen, die Geschichten, die biblischen Geschichten kennenzulernen, den Glauben kennenzulernen, nicht mit dem Zwang, selbst ein anständiger Christenmensch zu werden, sondern einfach auch nur diese Welt, diese Kultur kennenzulernen und die Möglichkeit zu haben, sich vielleicht auch dann zu einem gläubigen Menschen zu entwickeln. Gleichzeitig bin ich sehr dafür, dass Kirchenkritiker, philosophische Kirchenkritiker, andere Religionen Teil des Unterrichts sind. Für mich ist einfach Religion, Glaube ein wichtiger, haltgebender, trostspendender Bestandteil eines Menschen und damit auch der Erziehung. Und ich habe das immer als positiv empfunden, wenn sowas auch in der Schule vorkommt.
Aber da haben wir dann tatsächlich auch keinen Dissens, weil in meiner Vorstellung ist es so, dass es halt ein Fach gibt und das ist Ethik. Und da spricht man über alle Weltreligionen, die wir haben. Da spricht man über Philosophie, über Werte, wie sie sich entwickeln und woraus wir sie ziehen können. Und davon würde ich sagen, ist christliche Religion, evangelisch, katholisch, auf jeden Fall Bestandteil. Aber ich würde sagen, quasi evangelischen Religionsunterricht oder katholischen Religionsunterricht einzeln anzubieten, denke ich, muss man eigentlich nicht mehr machen in der Schule.
In einer Hinsicht treffe die Kirche den Zeitgeist ziemlich genau, schreiben Sie, Herr Haberl, im SZ-Magazin, nämlich mit Blick auf die Menschen, die bei jeder Gelegenheit Diversität fordern. Ich zitiere mal aus Ihrem Text, nämlich, dass ein Gottesdienst um ein Vielfaches diverser besetzt ist als jede ihrer Partys, also der Menschen, die Diversität fordern, auf denen immer alle die gleichen Netflix-Serien schauen. Inwiefern ist ein Gottesdienstpublikum vielfältig, divers besetzt?
Also ich gehe am Sonntagabend gerne in die Theatinerkirche, in die Abendmesse und bin jedes Mal wieder erstaunt, was für Menschen ich da vorfinde. Aus sämtlichen Nationalitäten, mit sämtlichen Hautfarben, gar nicht so viele, aber bunt gemischt, indische Familien, Asiat, Vietnamesen, Schwarze, die auch inbrünstig beten auf sehr unterschiedliche Art und Weisen und auch einfach Menschen, die auffällig sind. Also neulich habe ich so einen Rocker, so einen Biker-Typen entdeckt. Also ein Querschnitt durch die Gesellschaft, Kinder, Familien, Einzelgänger, zumindest Leute, die so wirken, ältere Mütterchen. Viel diverser, viel vielfältiger als die Partys der Menschen, auf die ich immer eingeladen werde, die den ganzen Tag Diversität predigen, wo alle die gleichen Turnschuhe tragen, alle die gleichen Reiseziele haben, alle die gleichen Netflix-Serien schauen. Ich finde, das macht mich nicht traurig oder wütend, ich muss das ein bisschen belächeln, weil die Kirchen oft als rigide und alte patriarchalische Männerveranstaltungen gesehen werden. Und nein, also ich sehe, wie offen sie sind und wie vielfältig die Menschen, die sich von ihr angesprochen fühlen. Also ein bunter Haufen und mich freut es.
Also ich würde zum Beispiel behaupten, das findet man in Gewerkschaften auch. Also dass ich an dem Tag, an dem ich aus der Kirche ausgetreten bin, bin ich in eine Gewerkschaft eingetreten, weil ich auch gesagt habe, die kriegt einen gewissen Anteil meines Gehalts, was ich bekomme jeden Monat. Das wird sie in soziale Projekte stecken, beziehungsweise um dafür zu kämpfen, dass Menschen irgendwie bessere Rechte haben in diesem Land. Und auch da findet man sehr, sehr viele Menschen, diverse Menschen und so. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, was dafür spricht, dass Kirche insoweit nicht aus der Zeit gefallen ist, dass es immer noch Menschen gibt, die Kirche brauchen und immer noch allgemeingültig als Institution, egal in welche Klasse, hineinwirkt.
Vielleicht steht ja auch noch eine Frage dahinter, die ich Ihnen, Frau Wegge, gerne noch stellen würde. Entsteht denn womöglich gesellschaftlich eine Leerstelle, wenn die Kirche immer weniger als Ort stattfindet, wo Menschen hingehen, wo sie vielleicht auch Solidarität erleben, angefangen vom Kirchencafé für Menschen, die vielleicht sonst einsam wären, bis hin zu Seniorennachmittagen und Jugendarbeit? Wer tritt an diese Stelle, wenn dann die Kirchen das irgendwann vielleicht nicht mehr anbieten können?
Also ich glaube nicht, dass eine Leerstelle entsteht, die nicht gefüllt werden kann. Also es ist ja jetzt auch schon so, dass es viele Institutionen gibt, die genau das anbieten, was Sie jetzt beschreiben. Die AWO macht den Seniorinnen-Spieleabend zum Beispiel. Es gibt genug Institutionen, wo man sich treffen kann, um über Inhalte zu debattieren. Es gibt genug Institutionen und auch Parteien, klar, die selber einen Grundwerte Manifest haben, worüber man diskutieren kann, wo man sich wiederfinden kann, nachdem man Fragen, die sich in der Gesellschaft stellen, auch beantworten kann, wenn man die als seine eigene innere Richtschnur zum Beispiel verwendet. Und deswegen würde ich sagen, die Leerstelle, die der Rückgang der Kirchen erzeugen wird, wird peu à peu gefüllt werden. Und ich finde, man kann jetzt schon sehen, dass es passiert.
Ja, ist nicht überraschend, dass ich die Arbeit, die die Kirchen in diesem Bereich leisten, als wertvoll erachte. Manchmal hat man da den Eindruck, dass in der Welt der Wirtschaft, der Ökonomie, der Politik vor allem sozusagen die Leute zählen, die irgendwas zum Bruttosozialprodukt beitragen. Und ich habe eher den Eindruck, der Staat ist jetzt schon überfordert, sich um die Jüngsten und um die Ältesten zu kümmern, um das würdevoll zu gestalten, alt zu werden, den Sterbeprozess, die Pflege ist ein riesiges Chaosfeld. Wenn die Kirchen da unterstützend was beitragen, dann finde ich das natürlich wertvoll und wichtig, verbunden natürlich auch mit der tröstlichen Botschaft, die sie zu senden hat. Also ich würde ungern darauf verzichten und ich glaube, da entsteht eine Leerstelle, die nicht von heute auf morgen gefüllt werden kann.
Zum Thema brauchen wir die Kirche noch? Eine letzte Frage an Sie beide. Frau Wegge vom Arbeitskreis Säkularität und Humanismus in der SPD, gibt es ein Argument von Tobias Haberl, das Sie überzeugt hat?
Also ich finde ein ganz wichtiges Argument eigentlich das, worüber wir jetzt vorhin diskutiert haben, zu sagen, dass die Kirche ein Ort ist, wo Menschen aus verschiedenen Einkommensstrukturen, verschiedenen kulturellen Hintergründen vielleicht auch zusammenkommen und sich hinter einer Idee oder einem Glauben vereinen. Das finde ich, ist ein Argument zu sagen, dass das ein wichtiger Raum ist in unserer Gesellschaft.
Und Sie, Herr Haberl, der Sie die positiven Seiten der Kirche betonen, womit hat Carmen Wegge bei Ihnen einen Punkt gemacht?
Ich tue mich jetzt gar nicht so leicht, das eine Argument aufzuspießen. Ich kann nur allgemein sagen, wenn jemand so wohlwollend und differenziert von der anderen Seite über meinen Glauben, über die Kirche spricht, dann habe ich große Lust, mit der Person weiter zu diskutieren. Also so macht es Spaß, über diese Themen zu sprechen.
Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk. Vielen Dank an die Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge und an Tobias Haberl, Redakteur beim SZ-Magazin.
Dankeschön.
Danke.
Weiter geht's jetzt mit Kultur heute. Ich bin Burkhard Schäfers und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.